Hallo und herzlich willkommen bei Anruf, eurem Handball-Talk auf Sport1. Mein Name ist Sebastian Mühlhoff und wir sind bei einer neuesten Folge, denn wir müssen reden über das, was dort in den Niederlanden und in Deutschland passiert ist, über diesen starken Auftritt der deutschen Frauennationalmannschaft, die zum allerersten Mal seit 1993 wieder ein WM-Finale erreicht haben. Ein unglaublich fantastisches Turnier, aber natürlich wollen wir auch den Blick werfen auf die Männer, auf die Bundesliga, die auch zeitgleich gespielt haben. Mein Name ist Sebastian Müller und ich begrüße ganz herzlich meinen Lieblings-Co-Host Robin Pulitz. Hallo Robin.
Was für eine liebevolle, nette Begrüßung. Danke sehr.
Ja, sehr gerne.
Großartiges Wochenende liegt hinter uns, würde ich mal behaupten, mit Festspielen der Damen. Also ich bin komplett angezündet worden und muss sagen, hat richtig Bock gemacht, auch wenn es am Ende zum ganz, ganz großen Wurf nicht gereicht hat, war es trotzdem selbst gegen Norwegen noch ein sehr, sehr, sehr starkes Spiel.
Auf jeden Fall, da wollen wir drüber reden und natürlich, du hast angesprochen, über die deutsche Mannschaft sprechen. WM Silber ist es am Ende geworden in einem furiosen Spiel. Also man hat ja damit angefangen, dass es im Viertelfinale gegen Brasilien ging, was ja alle so ein bisschen auf Schweden vermutet hatten, aber die Schweden einfach echt kein gutes Turnier gespielt haben, das muss man ganz klar so sagen. Also die haben es nicht in die Runde letzten acht geschafft und das war wirklich sehr, sehr enttäuschend für die Schwedinnen. Aber dann vor allen Dingen der Freitag mit diesem furiosen Spiel gegen Frankreich. Also muss ich schon sagen, ich habe die deutsche Mannschaft selten so stark gegen so einen guten Gegner gesehen.
Ja, definitiv. Und ich finde, wir sollten direkt mal drauf eingehen, was das Spiel gewonnen hat. Das ist nämlich in meinen Augen ganz klar die Abwehr. Das war taktisch und taktisch in der Abwehr meiner Meinung nach eine absolute Meisterleistung. Frankreich, amtierender Weltmeister gewesen. Extremes Überschlagspiel, extremes Tempospiel, immer für viele Tore bekannt. Auch im Turnier haben sie das gezeigt. Und das, was die deutsche Nationalmannschaft da aber dann abgeliefert hat, das Rückzugsverhalten, der Innenblock, das Raustreten, die Aggressivität. Man hat es richtig gemerkt, die Französinnen haben tatsächlich schon irgendwie, hatte ich das Gefühl, ab 10 Minuten vor Ende, ab Minute 50, nicht mehr wirklich dran geglaubt. Weil die Deutschen so eine Intensität gefahren haben, so in der Abwehr präsent waren, dass sie die Franzosen richtig entnervt haben. Und das fand ich eine Meisterleistung. Also das fand ich wirklich stark und musste auch sagen, Chapeau an den Bundestrainer. Das ist natürlich auch auf seinem Mist gewachsen, diese Idee so zu verteidigen, so an das Spiel heranzugehen. Und ja, also mich hat die Abwehr in diesem Spiel wirklich neben Antje Döll am allermeisten überzeugt. Antje Döll für mich Spielerin des Spiels, einfach aufgrund der Abgezocktheit, die sie auch gezeigt hat vom 7-Meter-Strich. Ne? Und ja, das war rundum geil, einfach.
Ja, du hast es schon ganz gut beschrieben, es war wirklich rundum geil. Das muss man einfach so knallhart sagen. Also wie gesagt, diese Abwehr, wussten wir ja schon immer, dass sie so gut ist. Aber ich finde auch in diesem Turnier hat es nochmal einen Schritt gemacht. Ich finde einfach, wenn du mit Xenia Smits auf halb spielen kannst, ja, und sie ist ja schon eine der wirklich besten Verteidigerinnen, die es auf dieser Welt gibt. Das muss man ja so knallhart sagen. Und da natürlich auch ordentlich Druck machen kann auf die Halbposition. Und dann hast du im Mittelblock eine Aimee von Pereira, die ja schon in Dänemark zweimal zur besten Abwehrspielerin gekürt worden ist. Und Dänemark ist jetzt auch keine schlechte Liga. Da weißt du, dass du echt richtig viel richtig gut gemacht hast. Und ich muss einfach sagen, für mich ist Aimee von Pereira, ich glaube, die Entdeckung des Jahres schlechthin. Vor dieser WM hatte sie irgendwie so keiner auf dem Zettel. Sie war irgendwie mit dabei, aber so richtig hatte man sie irgendwie nicht gedacht, dass sie es schaffen würde. Aber sie ist so eine begeisternde Handballspielerin. Sie scheut sich nicht auch im Tempo-Gegenstoß mitzugehen und so. Die haut sich da rein. Also wir hatten es ja schon vor dem Turnier besprochen, so ein bisschen so einen Olli Rogge-Vergleich gezogen und nach dem Turnier kann ich sagen, es ist eigentlich 1:1 Olli Rogge in weiblich.
Ja, also ist sie nicht dabei, kommen wir nicht ins Finale. Ne? Also ja. Dann sieht es gegen Frankreich anders aus. Und dann ist auch das Spiel, dann erreichst du dieses Finale im Zweifel nicht, sage ich dir. Ist meine Meinung, ganz klar. Also die war da, was sie da im Innenblock abgeliefert hat, das war der Schlüssel zum Sieg gegen Frankreich dann am Ende.
Absolut. Also das muss ich wirklich sagen. Also das ist wirklich brutal. Also ganz, 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 ganz viel Lob an sie. Weil das ist wirklich eine lockere Art und so. Und sie ist wirklich auch jemand, der nochmal, wenn es noch nicht so läuft, auch mal wirklich dann einfach beherzt zupackt und so. Aber nicht überhart, ne, gar nicht. Also so viele 2 Minuten Zeitschaffen hat sie gar nicht bekommen, finde ich. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie viel sie bekommen hat, aber es waren jetzt nicht übertrieben viele. Und das zeigt ja auch dafür, dass sie schon auch weiß, wie sie die Gegenspieler annehmen muss, wo sie halt vielleicht trotzdem eine gewisse Härte zeigt, aber trotzdem halt dann nicht überhart reingeht und so. Und ich finde, das einfach diese Kombination, die sie einfach in diesem Innenblock mitbringt und auch die Gegner und ihre Mitspielerin auch pushen kann mit ihren Aktionen. Ich finde, das ist wirklich ein sehr, sehr belebendes Element gewesen aus deutscher Sicht. Und ja, muss ich einfach sagen, das hat einfach extrem viel Spaß gemacht, sie zu anzuschauen. Und wie gesagt, diese deutsche Abwehr, auch mit Katharina Hilfeld drin, die ich finde auch nochmal einen Schritt gemacht hat. Das war wirklich, ja, Weltklasse, muss man so ganz knallhart sagen. Es war auch im Finale Weltklasse gegen Norwegen. Also wer erlaubt bitte gegen Norwegen 23 Tore? Das haben wir in den letzten 10 Jahren vermutlich vielleicht 3 Teams geschafft. Ich weiß es nicht genau, aber nicht viel auf jeden Fall.
Ja, ich habe gestern Abend noch so eine Grafik gesehen, wo das Torverhältnis der Norwegerinnen gezeigt wurde bei dieser Weltmeisterschaft. Ne? Also die haben die Spiele im Schnitt, glaube ich, mit 11 gewonnen. Also mit 11 Toren
Vorsprung. Ich meine, selbst im Halbfinale haben sie die Niederländerin mit 10 abgezockt, ey.
Ja, also es ist absurd, ne? Und dann wirklich die bei 23 Toren zu halten, die Franzosen auch. Also da siehst du ja, wo der Fokus lag und was das Prunkstück, sage ich mal, dieser Mannschaft war. Und klar, du hast es gegen Frankreich angesprochen, Katharina Filter. Wahnsinn, ey. Was, ne? Immer wenn du das Gefühl hattest, die Partie könnte so ein bisschen wieder offen werden oder offen gestaltet werden, war sie halt dann da in genau dem Moment und hat die Mannschaft die ganze Zeit, sage ich mal, in diesem Vorteil gelassen, weil das ist natürlich auch so eine Sache, wenn du da dann irgendwie den Ausgleich kassierst oder doch mal irgendwie mit 1 oder 2 hinten liegst, dann kann das Momentum auch ganz schnell kippen und das ist halt nie passiert zum Glück. Und deswegen hat man gegen die Franzosen so überzeugend gespielt. Ja. Was halt gegen Norwegen total schade war, ne? Weil da war die Situation eigentlich ziemlich ähnlich. Also beim 17-17 dachte ich kurz, boah, jetzt das wird ein Krimi bis zur letzten Sekunde. Aber dann wurde es ja leider irgendwie, fehlte vorne so ein bisschen die Durchschlagskraft, habe ich das Gefühl gehabt.
Ja, und ich finde, es hat sich so ein bisschen bemerkbar gemacht, dass du halt in der Anfangsphase, wo du echt gut warst, du einfach so ein paar Chancen hast liegen lassen. Ne? Also ich erinnere mich da an 2 Tempo-Gegenstöße, die beide nicht reingegangen sind, die natürlich auch nochmal einen netten Unterschied ausmachen können, weil ja gerade die Anfangsphase, die ersten 15 Minuten, wo sie ja die Mannschaft ja geführt hat, teilweise, war das richtig, richtig gut. Und da hätte man wirklich gleich noch so ein bisschen so einen Puffer aufbauen können. Und ich glaube, der hat einfach hinten raus so ein bisschen gefehlt. Ist natürlich extrem schade einfach, weil ne, du hast ja echt hart gekämpft, echt hart gefightet. Aber das ist dann halt, da muss man halt einfach sagen, dass hat Katrin Nunn einfach hinten brutal gut gemacht. Quote von 41% hat in den letzten WM-Spiel oder letzten Spiel jemals nochmal richtig einen draus gepackt. Das war natürlich nochmal dann für die Mannschaft extrem schade aus deutscher Sicht, aber ja, ich bin auch bei der so letzter Punch. Ich will gleich nochmal noch eine Annika Lott vielleicht nochmal gewünscht in der Schlussphase, weil ich finde, sie ist echt jemand, die auch mal so ein Spiel nochmal so ein bisschen beleben kann. Oder vielleicht auch noch eine Nike Kühne, vielleicht auch mit einem 4. Rückraumspieler gespielt. Aber ja, da hat es dann irgendwie in den letzten 10 Minuten dann nicht mehr so geknappt, dass man wirklich hätte hier die Norweger wirklich WM-Gold aus der Hand reißen können.
Ja, ich finde, also ich muss sagen, ich finde, es wurde am Ende, das klingt total plump, aber ich finde, es wurde am Ende zu wenig aufs Tor geworfen.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Es wurde dann versucht, die klare Chance rauszuspielen und in dem Moment, wie du schon gesagt hast, da muss dann meiner Meinung nach Annika Lott rein in den Rückraum, Viola Leuchter und Emily Vogel und dann wird aus allen Rohren geschossen. Ja. Wenn du mit 3 hinten liegst und dieses Ding gewinnen willst, dann musst du die Dinger reinfeuern. Und da wurde mir ein bisschen zu viel noch hin und her gespielt, auf die Lücke gegangen, versucht. Weißt du, nimm die Schussfallen an am Ende und dann leg alles rein. Wenn die Dinger reingehen, dann ziehst du das Unentschieden, gehst in die Verlängerung oder gewinnst das Ding sogar im Zweifel. Aber ich weiß nicht, irgendwie fehlte mir da so ein bisschen dann der Zug zum Tor und dann das Suchen des etwas schnelleren Abschlusses. Gerade so in den letzten 3 Minuten, 4 Minuten, muss ich sagen.
Ja, das stimmt. Gerade wo es dann mit 3 hinten war, wo du sagst, okay, hey, jetzt muss Dampf und so, hatte ich auch so den Eindruck, so, okay, irgendwie weiß nicht mehr, ob dann so ein bisschen so die letzte Entschlossenheit gefehlt hat in den Aktionen, aber da war ich eigentlich auch bei dir. Also da hätte ich mir dann auch schnellere Abschlüsse gewünscht, schnell draufgehen oder vielleicht einfach versuchen, dass du irgendwie durch eine Lücke durchkommst und vielleicht irgendwie 7 Meter zu ziehen. Aber das hat mir dann auch, da war es mir dann ein bisschen zu statisch und zu viel Hin- und Hergespielerei vor der Abwehr und nicht vertikal auf die Abwehr drauf und versuchen, eine Lücke zu finden. Fand ich ein bisschen schade letztlich, aber wobei man auch sagen muss, dass, was ich sehr stark finde, die Norwegerinnen haben einfach Antidil komplett aus dem Spiel rausgenommen. Also die haben mir einen einzigen Wurf nur von außen zugelassen. Das spricht auch für eine extrem starke Abwehrleistung der Norwegerinnen, das will ich jetzt auch nicht außer Acht lassen. Die haben es auch echt gut verteidigt, das muss man auch mal sagen.
Ja, das ist komplett irre, ne? Guck dir die Statistik an. Antidil wirft 9 Tore im Halbfinale und macht 1,7 Meter dann gegen die Norwegerin. Also das ist ja unfassbar gut. Also dass sie nicht immer 9 Tore macht, aber die Norwegerinnen haben durch dieses Rausnehmen von Antje Döll definitiv schon mal, würde ich sagen, im Schnitt locker 5 Tore vereitelt. Einfach nur dadurch. So, und das macht natürlich am Ende dann den Unterschied, wenn du die ganze Zeit gefühlt nur aus dem Rückraum feuern musst. Wo halt irgendwann einfach auch mal ein bisschen die Kraft rausgeht und dann die Torhüterin natürlich auch einfacher ins Spiel kommt. Ja, mit Würfen aus 10 Metern.
Ja, absolut. Bin ich definitiv bei dir. Also, wie gesagt, das haben die schon echt clever gemacht. Ne? Hast du auch gemerkt, die wissen auch, was sie tun müssen. Aber insgesamt, wie gesagt, also klar, natürlich am Ende ist so ein bisschen die Enttäuschung mit dabei, weil ich glaube schon, man hätte sie wirklich knacken können, die Norwegerin. Aber letztlich, was glaube ich überwiegt, ist einfach eine Mannschaft, die extrem viel Spaß gemacht hat, die wirklich für Freude gesorgt hat. Die Zahlen im Fernsehen waren auch extrem gut. Also ich glaube, da hätte man auch schon früher drauf gehen können. Ich glaube, die Mannschaft hätte schon früh so einen Hype auch mit auslösen können und gute Zahlen sorgen können. Und ich hoffe einfach, dass jetzt diese Mannschaft dann nochmal so ein Feuer entfachen kann, dass einfach dann natürlich mal noch der Sport noch weit auch mal den nächsten Schritt machen kann. Weil ich glaube, Bundesliga ist jetzt sowieso spannend, nachdem es der Ludwig Nussmeier mit dabei ist. Das ist schon extrem spannend da oben, was da abgeht. Und ja, also das war wirklich beste Werbung für den Sport, den man hätte machen können.
Ja, absolut, absolut. Mega Bock gemacht, die Emotionalität, die Begeisterung, mit der die Damen dabei waren. Und man hat auch gemerkt, dass auch einiges abgefallen ist, ne?
Ja.
Es war Zeit, dass mal was bei rumkommt, also das Edelmetall da mal bei rausspringt. Und das hat man denen allen angemerkt. Ja, so eine Emily Vogel, die hatte ja schon ein bisschen Druck auf den Schultern in den letzten Jahren, würde ich behaupten. Ja. Und mich hat es total gefreut zu sehen, diese Erleichterung, dass es endlich mal geklappt hat. Und das mit so unfassbar begeisterndem Handball.
Ja, ich finde sowieso, dass Emily Vogel nochmal echt einen Schritt gemacht hat. Früher war sie in solchen Situationen gerne mal jemand, die dann vielleicht ein bisschen überhastet und ein bisschen nicht so die richtige Entscheidung getroffen hat, aber ich finde, sie ist nochmal extrem gereift in diesem einem Jahr jetzt nochmal. Da hat er wirklich echt Dinge gut gemacht. Klar, im Finale hat es vielleicht nicht ganz so funktioniert, aber insgesamt finde ich, ist sie schon nochmal ein Stück reifer geworden und wirklich, man merkt irgendwie, dass da einfach ein eingeschworener Haufen einfach gewesen ist. Wir hatten es ja schon erwähnt in der letzten Folge. Die einfach Bock haben auf den Handball, die Gas geben wollen, die als Team agieren. Ich glaube, das ist das Beste, was man von einer Mannschaft sagen kann, wenn sie als Team agiert, wenn jeder sich für jeden freut und sie einfach wirklich auch locker in dieses Spiel reingegangen sind. Das war ja immer so. Die waren immer locker, die haben immer gut gelaunt, haben sich diesen Druck auch bei einer Heim-WM zu starten irgendwie nie anmerken lassen und auch nie an sich rangelassen. Also das muss man echt sagen, echt riesen Chapeau davor, was die deutsche Mannschaft dort gezeigt hat. Und am Ende Silber, absolut verdient. Wenn die vor dem Turnier einer gesagt hat, wir nehmen WM Silber, alle sofort unterschrieben. Klar, natürlich, so ein bisschen Enttäuschung ist mit dabei, dass es natürlich nicht ganz dann zum WM-Titel gereicht hat. Aber ich denke, man hat auf jeden Fall bewiesen, dass man da ganz, ganz oben jetzt mitmischen kann bei den Top-Teams. Und da müssen wir jetzt natürlich schauen. Der Vertrag von Markus Gaugic läuft ja jetzt erstmal aus im April. Aber also alles andere als gegen eine Verlängerung. Also ich glaube, der Einzige, der sagen würde, dass er nicht verlängert will, wahrscheinlich Markus Gaugic, weil er sagt, ich möchte was anderes machen. Aber für mich ist eine Verlängerung eigentlich der logische Schritt.
Ja, definitiv. Alternativlos nach der Leistung.
Definitiv, definitiv. Aber lass uns, Robin, um dann vielleicht auch noch in die Brücke zu schlagen, schon Richtung dem nächsten Segment in den Männern, über das Thema, aber ich hatte es nämlich in einem Facebook-Kommentar gesehen bei Handball World, muss ich zugeben. Und zwar wurde über das Thema gesprochen, ja, Anwurfzeiten, Handball-Bundesliga der Männer, die waren ja dann parallel, um 19 war ja das Spiel beispielsweise von Rhein-Neckar-Löwen in Flensburg und es gab noch ein anderes Spiel, was zur Zeit lief, wo sie gesagt haben, hey, das kann ja irgendwie nicht sein, das läuft irgendwie ein WM-Finale, aber abends wird irgendwie dann noch Handball gespielt in der Bundesliga, das wäre so bei den Frauen beispielsweise nicht vorstellbar. Wie siehst du das? Ich finde prinzipiell, ich finde die Entwicklung, dass sonntagsabends immer später gespielt wird in diesem Jahr, nicht gut, weil natürlich sonntagsabends, klar, es ist natürlich nicht so die familienfreundlichste Zeit, da ist samstagsabends vielleicht schon noch eher verständlich, aber sonntagsabends, wenn du dann, keine Ahnung, Rhein-Neckar-Löwen nach Flensburg, ja, die sind dann auch nachts, irgendwann montagnachts und irgendwann da erst daheim, finde ich schon, dass man vielleicht mal drüber reden sollte, auch gerade natürlich bei solchen Events, dass man so guckt, okay, hey, vielleicht sollten wir nicht so spät sonntagsabends spielen, weil, sind wir ganz ehrlich, wenn du über Streaming-Zeiten oder sowas redest, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht möglich ist, irgendwie 3 Spiele, 4 Spiele, 5 Spiele gleichzeitig laufen zu lassen, weil das, glaube ich, 10-mal besser wäre, als irgendwie das so aufzuteilen, dass du einmal um 14 hast, 16, 30, 18, 19, ist doch auch nicht so clever.
Ja, absolut. Also, ne, aus Sicht der Spieler, Sonntagabend Katastrophe. Kann mir keiner erzählen, dass er da gerne spielt. Also, ich denke jetzt nur an mich selber. Schlimmste Anwurfzeit, die es gibt. Sonntag nach 16, 17 Uhr. Also, hat keiner Bock drauf. Ich glaube, da geht es nicht nur mir als dilettantischem Amateur so, sondern selbst den Profis. die ja auch im Zweifel, die Jüngeren vielleicht nicht, aber ne, viele haben Familie etc. pp. Und du hast es gerade angesprochen, also jetzt haben wir mit deinen richtig guten Streaming-Anbieter jemand, der das wirklich solide, gut und mit allem drum und dran macht. Also warum können wir da nicht irgendwie coole Konferenzen auf die Beine stellen? Das kriegen sie ja inzwischen auch mega gut hin. Ja. Und haben dann, sage ich mal, 2, 3 Blöcke, in denen wir richtig guten Handball gucken können und nicht dieses Zerpflückerei und dann sonntagsabends, wo der Fokus definitiv, ja, glaube ich, nur bei wirklich hartgesottenen Fans auf dem Schauen dieser Spiele liegt. Also da bin ich vollkommen bei dir. Und um mal die Parallele zu schlagen, ich finde die Handball-Bundesliga mit ihren Verantwortlichen muss so flexibel sein, zu sagen, dieses Spiel findet nicht parallel zum WM-Finale der deutschen Damen statt.
Ja.
Das ist halt einfach nicht fair.
Bin ich absolut bei dir. Also wie gesagt, da kann man auch gerade mal über diesen gerade auch über diesen Zeitraum, das sind 2,5, 3 Wochen, kann man auch schon sagen, okay, dann gucken wir mal, ne, du siehst ja ungefähr, du weißt ja schon frühzeitig, wann die Nationalmannschaft spielt, du kannst ja absehen, okay, dann sind so die Spiele, wann die Deutschen spielen, dass man da versucht halt möglichst nicht eigene Ligaspiele hinzusetzen. Und wie gesagt, also das ist für mich auch, ich finde die Sonntagsspieltage sind für mich viel zu lang, viel zu zerpflückt, gerade zumal du ja auch beim Fußball ja auch über 3 Spiele, ja, dann hat es 15:30, 17:30, 19:30, glaube ich, sogar auch da wieder, also hast du da auch einen extrem langen Spieltag. Und dass man auch einfach dann wirklich schaut, dass man das cleverer einfach löst, weil ich glaube nicht, dass die Einschaltquoten bei den einzelnen Spielen so hoch ist, dass es sich lohnt, den Spieltag derart zu verpflücken. Ich glaube, dass du mit einer guten Konferenz noch mehr hinbekommen würdest, als wenn du sagst, wir spielen jetzt irgendwie hier an 4 verschiedenen Anwurfzeiten sonntags und hoffen damit, möglichst viele Zuschauer vor den Ofen oder vor dem Fernseher vorzulocken, um da möglichst viel gleichzeitig zu schauen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Wie gesagt, man kann da gerne mal drüber reden, ob das wirklich funktioniert, aber letztlich, glaube ich, wäre es, glaube ich, ein schöneres Zeichen auch für die Gesamtverantwortung im Sport zu sagen, hey, wenn Frauen-WM ist, gucken wir, dass wir halt möglichst nicht zu parallel überschneiden mit diesen Spielen mit dabei sind, gerade wenn natürlich Deutschlandbeteiligung mit dabei ist, weil ich glaube, das würde dem Sport an sich gut tun und dann würde ich auch nochmal den Frauensport aufwerten, weil ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Schritt. Vielleicht zieht man daraus erste Schlüsse, ich bin mal gespannt, weil wenn die deutsche Mannschaft jetzt weiterhin so spielt, dann sollte man auf jeden Fall drüber nachdenken, wenn die weiterhin so erfolgreich sind. Und ja, wir können natürlich gerne auf eure Meinung gespannt, schreibt uns gerne natürlich, wenn ihr da anderer Meinung seid oder ähnlicher, wir sind da natürlich sehr offen, aber ich finde, dass man da schon auch auf jeden Fall was machen kann. Und wie gesagt, gerade diese Sonntagsspieltage sind für mich teilweise zu lang und zu zerstückelt einfach, das ist leider ein Problem. Also man kann ja gerne dieses, ne, wie wir es letztes Jahr hatten, dieses Topspiel, dass du sagst, irgendwie, keine Ahnung, machst irgendwie 14 Uhr, 15 Uhr Topspiel und dann machst du dann davor oder danach dann den Rest, das ist ja vollkommen in Ordnung. Kannst du ja als Einzelhighlight da auch hinstellen, damit es ja auch entsprechend bei Welt kommt, aber ich finde, man muss da nicht irgendwie dann drüber nachdenken, dann nach diesem Topspiel irgendwie noch 3 Spiele an 3 verschiedenen Uhrzeiten laufen zu lassen.
Ja, total.
Genau. Super, dann würde ich sagen, Robin, machen wir jetzt hier mal den Cut. Und kommen wir jetzt zu den Männern, denn das ist natürlich auch da extrem spannend. Die Bundesliga ist weiterhin voll am Laufen. Da wollen wir natürlich drauf schauen hier bei Anruf Einhandball Talk auf Sport 1. Ja, wir sind zurück und schauen natürlich jetzt auch auf die Bundesliga der Männer und wollen natürlich den Blick werfen auf das, was da an diesem Sonntag von uns angesprochen schon passiert ist. Denn da gab es einige sehr, sehr turbulente Szenen, würde ich es mal umschreiben. Robin in Gummersbach, wo Geschäftsführer Christoph Schindler zurückgehalten werden musste von der Security, aber trotzdem wieder aufs Feld draufgestürmt ist. Sehr angefuchst von dem, wie das Spiel zu Ende gegangen ist. Am Ende 31-32 verloren aus Gummersbacher Sicht. Da war extrem viel drin in dieser Partie. Da hätte man echt wirklich sie knacken können, die Magdeburger. Am Ende natürlich extrem bitter, wie es verlaufen ist.
Ja, der SC Magdeburg kann halt einfach nicht verlieren, ne?
Ja, das ist wirklich so.
Gefühl, es geht einfach nicht. Und das muss leider auch ein Christoph Schindler einsehen. Der dann natürlich, also kannst du so nicht machen, ne? Als Geschäftsführer. Ist, also egal wie sehr du dich ärgerst, egal wie ungerecht du dich behandelt fühlst oder was da vorgefallen ist, kannst du dich so, sage ich mal, nicht präsentieren. Ich finde vor allen Dingen, also ein Trainer im Spielgeschehen, wenn der, sage ich mal, so wütend wird, würde ich das nochmal ein bisschen anders beurteilen. Aber er als Geschäftsführer, finde ich, ist nochmal mehr ja, Repräsentant des Vereins in dem Maße. Aber das wird er selber wissen, ne? Also ja. Er wird sich da in die eigene Nase fassen und sagen, das war ganz klar ein Fehler.
Ja, das glaube ich auch. Also wie gesagt, Emotionen gehören dazu und wir wissen, wir kennen es ja alle, wenn wir als Fans mit dabei sind. Ich kenne es aber aus meiner eigenen Spielzeit. Du, wenn du mit dabei bist, dann bist du manchmal natürlich extrem angefuchst, emotional aufgeladen. Das war es natürlich auch. Es war ja auch ein extrem enges Spiel. Da kann ich auch Emotionen nachvollziehen. Aber ich glaube, da ist er ein bisschen einfach dann zu weit gegangen. Ich glaube, das wird er im Nachgang auch selbst sich hinterfragen und das einfach sagen, dass es einfach ein bisschen zu viel gewesen ist letztlich, weil, wie gesagt, man kann über alle möglichen Szenen diskutieren, man kann auch über die Schlussszene gerne diskutieren, so ist es jetzt ja nicht, ne? Aber ich finde, dass er da ein bisschen so eine Grenze überschritten hat, weil Trainer kann da gerne hingehen, Spieler können sich auch beschweren, aber ich finde, er muss dann als Geschäftsführer dann sich ein bisschen Emotionen ein bisschen besser im Griff halten und auch gerade, wenn du schon zum ersten Mal vom Feld geführt wirst, von den Ordnern, dann sagen, okay, hey, vielleicht bin ich ein bisschen drüber, gut, er hat es jetzt nicht gemacht, aber ich glaube, er wird sich damit auch bei den Schiedsrichtern noch, glaube ich, im Nachgang vielleicht auch für entschuldigen, wie er damit umgegangen ist. Aber letztlich drüben, lass uns Robin überreden über diese Schlusssequenz, wo der lange Pass rauskommt und dann Fernandes, einer seiner wenigen Paraden im Spiel zeigt, aber wahrscheinlich mit die wichtigste. Und wir drüber reden, ja, ist es, war klar im Raum, war es die Verkürzung des Winkels von Musche, über die man reden kann? Wie war dein Gefühl über diese Situation?
Ja, ich finde, da war alles sauber. Also, ich sehe das okay. Das ist jetzt, also ich finde, Musche macht keine Bewegung oder beeinträchtigt jetzt den Schützen nicht in dem Maße, dass es irgendwie gerechtfertigt wäre, da einzuschreiten von Seiten der Schiedsrichter, einen 7 Meter zu geben oder ähnliches. Hernandez hält den Ball, Heseler hätte ihn halt auch einfach reinmachen können. Ne? Also ist ein freier Wurf. Ich sehe da jetzt nicht irgendwie eine Regelwidrigkeit, muss ich ganz ehrlich sagen.
Genau, also ich habe es jetzt bei Klar jetzt auch nicht gesehen, dass er jetzt wirklich im Raum gestanden haben soll, wie es ja kolportiert worden ist. Das habe ich jetzt auch nicht gesehen. Man muss natürlich sagen, klar, natürlich, Musche macht natürlich nach diesem Pass raus schon noch den Schritt rüber. Kann man auf jeden Fall auch schon noch sehen. Ob man das natürlich dann als Verkürzung des Winkels sieht, als quasi dann als Regelwidrigkeit, ist natürlich nochmal eine andere Geschichte. Ich kann natürlich Leuten nachvollziehen, sagen, hey, schaut euch nochmal an, ne, in so einer Situation, wo es auch um extrem viel geht, weil es noch eine wichtige Entscheidung ist, kann ich es auch nachvollziehen. Wie gesagt, kann natürlich die Schiedsrichter nicht zwingen zu sagen, hey, wir gehen da jetzt hin, wenn sie sich sicher gefühlt haben mit ihrer Entscheidung, kann ich das nachvollziehen. Deswegen, ja, also ich finde, wenn hätte man über Musche reden können, vielleicht noch, weil, wie gesagt, er macht schon ein bisschen was raus, er berührt ihn nicht, so ist es jetzt nicht, aber er macht natürlich schon einen Schritt rüber, so ist es jetzt nicht. Aber man kann es auch laufen lassen. Und wie gesagt, ne, Hässler hatte die Chance, hat den richtigen freien Wurf, wie gesagt, einfach reinmachen können, ja, dann wäre es eine andere Diskussion gewesen, klar.
Ja, voll.
Ja. Aber gut.
Also, ich finde, die richtige Entscheidung ist okay.
Ja, das kann man auch entsprechend verteidigen. Die Schiedsrichter haben es auch so entschieden und das ist natürlich für die Gummersbacher extrem bitter, weil, wie gesagt, ich glaube, dieser Punkt hätte ihnen extrem gut getan. Ne? Also ich meine, wenn du dann Magdeburg ärgerst, überhaupt erst den zweiten Punktverlust in der Saison zufügst, hättest du natürlich nochmal einen Schritt machen können, wäre es nochmal richtig dran gewesen da, auch an den Füchsen beispielsweise. Also das wäre schon noch, glaube ich, mal extrem wichtig gewesen für sie. So ist es natürlich extrem schade. dass es natürlich so knapp ausgeht und da wird mein Team immer die einzelne Situation nachdenken, wo man vielleicht was anderes machen können und so weiter. Aber ich denke, es haben auf jeden Fall bewiesen, dass sie zu den absoluten Top-Teams in dieser Bundesliga dazugehören. Ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann, und werden natürlich auch noch lernen, dass man in solchen Situationen dann vielleicht noch ein bisschen cleverer agiert, weil wobei eigentlich auch das wirklich, es war gut rausgespielt, es war clever gecallt, also es hätte einfach nur, der Wurf hätte einfach nur reingemusst, hätten wir diese Diskussion letztlich wahrscheinlich einfach nicht. Komm, lass uns zum anderen Spiel kommen, was auch extrem spannend gewesen ist. Und wir müssen wieder sagen, der TV Lemgo Lippe wird immer mehr zum Favoritenschreck. Diesmal der THW Kiel einen Punkt abgeluchst. Die Lemgoer wollen einfach da oben bleiben, würde ich sagen.
Ja, also langsam können wir ja nicht mehr von Favoritenschreck sprechen. Also, ja. Sondern wer sich da so in dieser Form festsetzt und diese Top-Spiele eins nach dem anderen wirklich so gestaltet, das ist ja schon schwer beeindruckend, wirklich. Und wir müssen ja auch mal festhalten, dass sich der THW in diese Partie, sage ich ja, auch zurückgekämpft hatte. Ne? Also Lemgo hatte diese Partie ja auch irgendwie am Anfang erstmal im Griff. Dann wechselte das Momentum, dann ist es am Ende gefühlt doch ja ein etwas glücklicher Punkt für Lemgo, weil das Ding, nicht ein glücklicher Punkt, aber das Ding kann natürlich auch verloren werden, sage ich mal. Aber ein unfassbares Topspiel. Also hätte mir jemand vor der Saison gesagt, dass wir hier jetzt am 16. Dezember uns über dieses Spiel unterhalten und sagen, das ist ein absolutes Topspiel, Dritter gegen Vierter. Und das auf diesem Niveau, ja, hätte ich natürlich mit Lemgoer, durch die Lemgoer Brille sofort unterschrieben. Aber auch so finde ich es einfach großartig. Also das Spiel war mordsmäßig gut. Brutaler Kampf. Jetzt nicht unbedingt die feinste Klinge, die da gezeigt wurde, aber nichtsdestotrotz ist das Spiel, was die Lemgoer dem Gegner aufzwingen, einfach unfassbar gut. So.
Ja, das muss man einfach so sagen. Und ich meine, ich fand, das war auch extrem spannend zu beobachten, einfach dieses Toter-Duell zwischen Möstl und Wolf. Das war auch schon, das war schon cool. Also die haben es ja echt richtig, richtig duelliert, die beiden. Das hat echt Spaß gemacht, denen zuzuschauen. Aber dann merkst du einfach, dass die einfach echt zwei absolute Top-Torhüter an diesem, bei beiden Teams einfach im Kasten standen.
Total. Gerade Konstantin Möstl, finde ich, hat die Saison auch nochmal einen richtigen Schritt gemacht. Ja. Ne? Der galt ja schon vielversprechend, ne? Was wir so auch bei der EM im eigenen Land gesehen hatten. Da ging ja sein Stern, würde ich sagen, mal so richtig auf, ne? Und also im eigenen Land meine ich unser Land.
Ja, ich wollte es gerade sagen.
unfassbares Torhüterduell spricht natürlich auch das Ergebnis für sich. Ne? 15-13 Paraden entscheidet Wolf das dann knapp noch für sich, aber das war schon stark, muss ich sagen. Und ich freue mich, den TBV in 10 Tagen dann tatsächlich in eigener Halle live zu sehen.
Ja, auf jeden Fall. Wir beide werden vor Ort sein, das können wir schon verraten. Also wir freuen uns mega drauf. Muss auch sagen, also ich hatte ja schon vorher nach Tickets geschaut, aber das ist also echt Chapeau. Also die Lemgoer, die Halle, da Tickets zu kommen, keine Chance. Also da ist alles ausverkauft, habe ich auch schon mehrfach gehört. Die kriegen einfach keine Tickets mehr, weil da einfach der Andrang so hoch ist. Und ich meine, ist auch verständlich, das ist auch schön zu sehen, vor allen Dingen für den Verein. Und es zeigt einfach, dass da jetzt wieder eine riesengroße Begeisterung für den TBV Lemgo Lippe da ist, nachdem es auch zeitweise nicht so richtig lief, aber Flo Kehrmann hat wirklich dann nochmal für eine neue Euphorie in der Region einfach gesorgt.
Ja, absolut. Und egal, wie die Saison am Ende ausgeht, es ist jetzt schon eine super gute Saison.
Auf jeden Fall.
Drüber reden. Also das ist ja jetzt schon weit überperformt einfach.
Ja, definitiv. Definitiv. Dann, Robin, lass uns zum dem angesprochenen Spiel Flensburg gegen Rhein-Neckar-Löwen gehen, die ja Sonntagabend erst um 19 Uhr gespielt haben. Ich hatte es erwähnt gehabt. Am Ende auch da muss man sagen, die SG, sie kämpft sich da durch, sie faltet sich da durch, und das ist schon auch wichtig, wo ich sage, daheim sind die eigentlich nicht zu knacken.
Nein, also die spielen eine richtig, richtig starke Saison, und es ist halt mega bitter, die SG Flensburg an der Witt, dass Magdeburg einfach so krass performt, auch diese super engen Dinger zieht, weil sonst wären die natürlich mittendrin im Meisterschaftsrennen, aber jetzt sind es natürlich auch schon, es sind 6 Punkte, ja. Es ist natürlich auch irgendwie schon heftig gefühlt, vor allen Dingen, ne, wo wir ja gerade drüber gesprochen haben, Magdeburg verliert nicht, aber die Flensburger haben auch das Ding überwunden, ne? Püttlik wechselt und Unruhe hier, Unruhe da. Es wird immer wieder diskutiert. Aber die bleiben cool. und ziehen das Ding.
Ja, muss man einfach sagen. Also die marschieren da einfach konsequent ihren Weg weiter und lassen sich einfach wirklich null aus der Ruhe bringen. Und ich muss wirklich sagen, Pitlick, Grigic sowieso, ich finde, der passt da einfach extrem gut in diese Mannschaft einfach rein und nimmt da so wirklich sofort Verantwortung und ist überhaupt nicht scheu irgendwie so. Also, ja, der Bau vielleicht ein bisschen, aber dem ist das egal. Ich glaube, den könntest du, glaube ich, irgendwo überall hinstellen, der würde einfach draufwerfen und seine Tore machen. Also, es ist brutal, was der in dem Alter für eine Abgezocktheit besitzt. Das ist einfach wow.
Ja, aber es ist doch mega geil zu sehen und ja. Mega dass so ein Wechsel mal zündet und funktioniert, dass wirklich, er geht von Eisenach, spielt dort großartig, kommt in die Nationalmannschaft, spielt dort auch befreit auf, aber jetzt nicht so, ja, dominant, sage ich mal, ne, sondern merkt da auch so, es fehlt mir noch ein bisschen was absolut zum Weltklassespieler in der Form, dann gehe ich nach Flensburg und mache genau diesen nächsten Schritt. Ich würde sagen, er hat vielleicht sogar anderthalb Schritte nach vorne gemacht schon diese Saison, weil die Verantwortung, die er übernimmt, die Performance, die er zeigt, also das ist the next big thing im deutschen Handball, der Junge.
Ist wirklich so. Klar, natürlich manchmal noch ein bisschen viele Fehlwürfe, da hat er jetzt 8 gehabt, okay, aber ist jetzt, nicht jeder kann eine Quote wie Matthias Gitzel haben mit 70% jedes Spiel, aber ist ja auch letztlich egal, wie gesagt, er übernimmt Verantwortung, bringt seine Teamkollegen auch gut in Stellung und so und die spielt einfach wirklich absolut unbeschwert und das macht einfach Spaß und gerade natürlich auch mit Blick darauf dann natürlich die EM, die hier ansteht im Januar, dass er da wirklich auch eine wichtige Rolle einnehmen kann und ich glaube einfach, an dem werden wir noch viele, viele Jahre richtig, richtig viel Spaß haben und da wird mit Sicherheit auch noch für die SG Flensburg, da wird wirklich für viel Freude sorgen, ich glaube, das können wir schon mal soweit sagen. Dann würde ich sagen, machen wir hier nochmal einen kurzen Cut, gehen in eine kurze Pause, kommen gleich zurück, spielen nochmal ein, zwei andere Spiele, Trainerwechsel und natürlich aber vielleicht ein ganz kurzes Wort über die Champions League, aber dazu gleich mehr hier bei Anruf einmal bei Talk auf Sport 1. Ja, und wir sind zurück, wollen natürlich ein bisschen weiter natürlich auch über andere Ergebnisse drüber sprechen. Robin, lass uns vor allen Dingen auf die HSG Wetzlar schauen. Momi Ilic hat am Freitag seinen Rücktritt verkündet, nachdem es ja auch einige Niederlagen jetzt in Folge gegeben hat und er gesagt hat, dass einfach die Mannschaft nicht mehr weiterführen kann. Dann haben sie Runar Sigtrisson geholt aus Leipzig, entsprechend wurde natürlich da der Vertrag aufgelöst. Im ersten Spiel gegen die Füchse ist natürlich denkbar unglücklich, zumal auch nur einen Tag Vorbereitungszeit gefühlt hattest. Am Ende verlieren sie klar dann gegen die Füchse. Lass uns vielleicht über den Trainerwechsel an sich reden. Ich meine, ich kann es bei Ilic nachvollziehen. Ich glaube einfach, dass er gemerkt hat, dass es einfach eine riesengroße Aufgabe ist und das, glaube ich, nicht einfach so, ja, einfach lösbar ist bei der HSG.
Ja, total. Also ich finde erstmal interessant, dass er sagt, ne, ich ziehe hier die Reißleine mit meinem Team und wir lassen das jetzt sein und treten zurück. Ist natürlich absolut notwendig. Da muss irgendwas passieren, da muss irgendein Signal kommen, weil Wetzlar ist ja so richtig in den Strudel gerauscht, ne? Also mehr Abwärtstrend geht ja fast gar nicht. Also da hat ja selbst Leipzig hat gefühlt von der Tendenz her ein bisschen eher nach oben gezeigt und Wetzlar da unten komplett reingerutscht. Natürlich der BHC gewinnt dann natürlich auch irgendwie zwei Spiele innerhalb kürzester Zeit. Minden geht da auch durch, so Stuttgart fängt sich und dann ist Wetzlar auf einmal mehr nichts, dir nichts 17. Ist die richtige Entscheidung und ich bin gespannt, was Sigtrisson machen kann. Es ist natürlich, ja, wie du schon angesprochen hast, total bitter, gegen die Füchse mit einem Tag Vorbereitung reingeworfen zu werden. Also da kannst du gar nichts beurteilen, meiner Meinung nach.
Naja, definitiv nicht. Also wie gesagt, ich glaube, da gibt es schon noch gute Spieler in den Wetzlar. Ich finde, Ahansu zum Beispiel ist immer richtig Spaß. Der blüht da richtig auf, der hat sich mit dem richtig komplett zeigen. Ich finde, der hat auch echt, Talent. Wie gesagt, bei jemandem für die Nationalmannschaft würde ich jetzt nicht unbedingt besagen, aber hat auf jeden Fall Talent und kann echt nochmal Schritte machen, weil er jetzt immer extrem viel Spielzeit bekommt, ist in einer wichtigen Rolle, kann dann nochmal sich einfach zeigen. Ich glaube, es ist extrem gut, aber ich glaube einfach, da fehlt einfach noch an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch so ein bisschen so der eine oder andere Spieler, ein bisschen mit Qualität vielleicht einfach noch, wo man einfach nochmal ein bisschen nochmal ran muss. Aber letztlich ist das eine Riesenaufgabe für Sigtrisson, der ja auch in Leipzig zuvor jetzt auch nicht unbedingt, sag ich mal so, die Bäume ausgerissen hat, denn auch unter ihm lief es ja jetzt in Leipzig jetzt nicht so überragend gut. Muss man mal gucken, ob er da vielleicht irgendwie diesen Turnaround schaffen kann, aber auf jeden Fall ist klar, man muss jetzt irgendwie da was hinbekommen, mal du hast angesprochen. Die Situation wird immer bedrohlicher. Ich glaube, wir haben jetzt 12 Spiele in Folge verloren, wenn ich mich nicht alles täuscht. Das ist schon extrem viel. So, und das ist natürlich auch für den Kopf nicht einfach. Da musst du echt gucken, dass du die Mannschaft da wieder motiviert bekommst und so, weil sonst kann das echt eine richtig, richtig bittere Saison für die HSG werden. Also wie gesagt, 5 Punkte, 4 Punkte schon Rückstand auf Minden. Das wird extrem eng.
Ja, Genau, das ist es nämlich, ne? Also du bist halt irgendwie schon so ein bisschen hinten dran und brauchst schnell jetzt mal irgendwie, musst mal schnell so 6 Punkte sammeln, damit du gefühlt mal wieder über den Strich kommst und überhaupt wieder zurück in diesen Abstiegskampf reinkommst, weil aktuell bist du derjenige, der komplett taumelt und gar nicht mehr punktet so. Und deswegen ist der Trainerwechsel sinnvoll. Ob Sigtryggsson der Richtige ist, weiß ich nicht. Ich fand ihn in Leipzig relativ unglücklich, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und ja, hat mich da jetzt nicht komplett begeistert und vom Hocker gehauen.
Bin ich absolut bei dir. Bin mal gespannt, er hat auch noch 2 Spiele. Daheim gegen Eisenach, fast schon eigentlich ein Must-Win. Und dann natürlich in Lemgo, was natürlich extrem undankbar ist. Wir werden vor Ort sein und natürlich genau wissen. Deswegen lass uns da ja gerne mal drüber. Vielleicht können wir mit ihm ja auch kurz danach dem Spiel noch mal ein bisschen quatschen. Aber ich glaube, letztlich muss da auf jeden Fall irgendwie was passieren, damit man damit es mal einen Schritt nach vorne geht. Weil, wie gesagt, gerade ist das echt extrem, extrem bitter, wie das gerade einfach bei ihm abläuft, genau. Ja, lass uns dann vielleicht auch zur Leipzig kommen. Und da hatte man ja schon den Trainerwechsel vollzogen. Er hat jetzt unglücklich verloren in Erlangen. Ich finde, da war mehr möglich, Robin. Zumal sie auch lange ausgeglichen waren, noch irgendwie dann 15 Minuten Verschluss. Aber da fehlt einfach so ein bisschen unter das letzte Quäntchen Glück, so letzte Punch vielleicht noch einfach. Und da ist natürlich, die beiden hängen da echt unten ganz tief drin. Also da muss dann echt was passieren irgendwie.
Ja, mit dem Trainerwechsel und dann gegen Erlangen, da erwartet man sich diese Reaktion, die man unbedingt braucht, aber die kommt nicht, ne? Und es klappt einfach nicht so. Erlangen zieht das Ding, verschafft sich noch mehr Luft, hat gefühlt schon fast nichts mehr mit dem Abstieg zu tun so danach. Ne, kann natürlich noch viel passieren, brauchen wir nicht drüber reden, aber so wie die Erlanger diese Saison auftreten, sehe ich es eher einfach nicht. Ich glaube, dass Leipzig gerade in so einem Spiel sich schon auch erhofft hat, mit dem Trainerwechsel dahingehend den Bock umzustoßen, aber ja, es ist für mich echt, also ich sehe die Qualität nicht bei den Leipzigern. Also auf dem Papier sehe ich sie, aber ich sehe sie dieses Jahr einfach nicht, diese okay. Qualität auf die Platte bringen und das irgendwie dann noch rumzureißen.
Ja, definitiv. Und zumal jetzt auch die beiden Spiele vom Jahreswechsel in Magdeburg und daheim gegen Rhein-Neckar-Löwen jetzt auch nicht Dinge sind, wo du sagst, hey, da holen die auf jeden Fall Punkte. Klar, da kannst du natürlich vielleicht bei Freit ausspielen, weil du natürlich als Underdog reingehst, aber ja, es wird schwierig. Also da muss man sich irgendwie nochmal im Winter irgendwie nochmal Gedanken machen, ob man da vielleicht noch was tun muss. Ich bin mal gespannt, aber das wird auf jeden Fall für sie, glaube ich, auch extrem schwer einfach werden. Das glaube ich, das muss man so knallhart sagen. Und dann schauen wir mal. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht bekommt es noch hin. Vielleicht finden sie irgendwie noch einen Schlüssel, eine Lösung, um da unten rauszukommen. Weil aktuell wird es auf jeden Fall extrem schwer, da nochmal ein bisschen, ja, sich Luft zu verschaffen, nochmal reinzukommen. Mal gucken, ob da irgendwie mal was gelingen kann. Dann lass uns, Robin, über die TSV Hannover-Burgdorf sprechen. Haben ja gewonnen am Wochenende gegen Stuttgart daheim mit 28-22. Viel spannender aber, dass sie jetzt die Trainerfrage final geklärt haben. Und zwar haben sie einen neuen Trainer gefunden, einen sehr bekannten Namen auch, und zwar Juan Carlos Pastor. Wir kennen ihn aus der Nationalmannschaft, hat Spanien trainiert, hat Ägypten jetzt zuletzt trainiert, jahrelang auch Pekseger trainiert. Also schon, wie ich finde, ein sehr, sehr spannender Name, zumal es ja wieder die spanische Schule ist, die man ja schon mal hatte, bevor man Christian Pogacar, Carlos Ortega, das ist ja sehr, sehr gut gemacht beispielsweise.
Ja, das ist ein klares Signal, ne, dass man an den Stil und die Zeiten mit Carlos Ortega anknüpfen möchte. Und klar, Pastor mega dekoriert, ne? Also war lange halt bei Valladolid, hat die da zum Sieg im Europapokal damals geführt, irgendwie zu Beginn seiner Karriere, also beziehungsweise, ne, auf der ersten Station und dann zu einer großen Karriere angesetzt, die du ja gerade schon genannt hast, ne? Ist Weltmeister geworden mit den Spaniern und hat da ja so ein bisschen diese goldene Generation, sage ich mal, trainiert, ne? Da hatten wir Ica Romero, Raul Entre Rios und so. Also das war ja, da war Spanien das Nonplusultra zu seiner Zeit so. Und die Ägypter haben sich unter ihm natürlich auch gerade in den letzten Jahren ja wirklich stark präsentiert und entwickelt und doch das ein oder andere Mal gerade auch europäischen Topmannschaften Paroli geboten und in die erweiterte Weltspitze vorgedrungen, dank ihm natürlich auch. Also, wenn es an einer Sache nicht mangelt, dann ist es definitiv geballte Erfahrung und mit allen Wassern gewaschen zu sein. Also, ich finde es eine Top-Entscheidung und es ist doch cool, dass so jemand auch mal noch mal in die Bundesliga kommt.
Auf jeden Fall. Also ich bin da schon, ich freue mich schon sehr drauf, muss ich zugeben. Ja, ich glaube, das kann echt richtig, richtig spannend werden, wie er sich dann dort zeigen wird. Mal gucken, ob er dann auch europäisch spielen darf. Ja, nur falls jetzt so ein bisschen ja gefahren, 16 zu 18 Punkte. Wird natürlich nicht ganz so einfach, da nochmal oben an die Top-Teams ranzukommen, aber vielleicht kann noch mal ein bisschen was gehen. Ich denke auch, Christian Prokop möchte mit Sicherheit schon auch sich dann entsprechend gut auf verabschieden da mit Hannover. Und wenn ich schon europäisch anspreche, dann lass uns zum Abschluss, Robin, über ja, die Champions League sprechen. Wir wissen ja schon, es gibt im nächsten Jahr 24 Teams und jetzt ist bekannt geworden, wie denn diese 24 Plätze vergeben werden sollen. Ist ein bisschen kompliziert, ich versuche es mal zu erklären. Also die Top 10 Nationen aufgrund der Ergebnisse aus den letzten 3 Saisons werden auf die Plätze 1 bis 10 gesetzt. Also es ist Deutschland, Spanien, Frankreich, Dänemark, Polen, Ungarn, Rumänien, Portugal, Kroatien und Norwegen. Diese 10 bekommen einen fixen Platz sicher. So, und dann können diese 10 jeweils bis zu 2 Extraplätze beantragen. Davon werden maximal 8 erlaubt, so steht es drinne. Dazu können 4 können andere Verbände auch Plätze beantragen. Da werden maximal 4 für vergeben. Und die restlichen Plätze werden dann seitens der ERF vergeben. Das kann sein, dass beispielsweise der Sieger der Champions League vielleicht mit dabei ist oder der European League, je nachdem, wie er sich qualifiziert. Es kann aber auch sein, dass die Wildcard auch an nicht-europäische Clubs vergeben wird. So heißt es zumindest in der offiziellen Mitteilung. Maximal dürfen pro Verband 3 Teams mit dabei sein. Das heißt, maximal 3 Bundesligisten zum Beispiel wären auf jeden Fall möglich. Ich finde prinzipiell zu sagen, man erhöht das Maximum auf 3 gut, aber dieses System ist dann doch wieder so ein bisschen, ja, die ERF entscheidet halt, wer halt rein darf und halt nicht. Und ich finde das schon besser, aber ich finde es halt trotzdem nicht perfekt gelöst, weil es dann immer noch wieder, also du kannst dich nicht, sportlich kannst du dich nicht klar qualifizieren letztlich.
Nee, also sorry, deutsche Teams gewinnen in einer Tour die Champions League und nehmen mit 2 Teams am Final Vorteil und es ist immer noch nicht klar, ob wir jetzt 3 einen Startplatz mehr haben. Also ich bin mir sicher, dass Deutschland 3 Startplätze bekommt.
Bin ich
Das
eigentlich auch.
mit der neuen Reform. Das sagen wir mal so. Aber ich finde, Deutschland müsste diese 3 Startplätze aus rein sportlicher Sicht sicher haben und nicht auf die Gnaden eines Michael Wiederer oder der ERF-Gremien hoffen.
Ja, ich finde, es muss wie im Fußball eine klare Regelung geben. So und so viele Teams dürfen aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre in der Champions League spielen. Ich verstehe nicht, warum man sich dieses Thema dann wieder aufmacht. Jeder darf irgendwie eine Wildcard beantragen und dann gucken wir, wer rein darf und wer nicht. Das ist irgendwie wieder so, ja, die ERF entscheidet, was ihm am besten passt, welche Teams wir unbedingt mit dabei haben wollen und das finde ich halt ein bisschen schwierig. Ich meine, natürlich klar, jeder will Champions League spielen, klar, aber letztlich muss natürlich auch gucken, dass die Champions League auch dann für die Top-Teams ist. Du kannst halt immer noch sagen, okay, hey, dann gibt es ja vielleicht 1, 2 Teams, die vielleicht da nicht reinkommen, aber dann haben die vielleicht die Möglichkeit, sich über die European League als Sieger zu qualifizieren. Kannst ja auch sagen, dass du sagst, okay, hey, 23 Plätze vergehen über sportliche Gründe und der Sieger der European League kann sich auch, wenn er nicht über Liga qualifiziert ist, sich für Champions League qualifizieren. Wäre eine Möglichkeit.
Ja.
Warum man das nicht so klar kommuniziert, verstehe ich wieder nicht so ganz. Es ist irgendwie so, wieder so ein, ja, wir dürfen aussuchen, wer dann rein darf und wer nicht. Und das ist irgendwie so, finde ich schade letztlich einfach.
Definitiv.
Wir werden dann schauen, mal gucken, wer dann 25, 26, 20, 27 in der Champions League spielen darf. Wie gesagt, wenn es da klarere, rein sportliche Sachen geben würden, wäre es, glaube ich, auf jeden Fall wünschenswerter. So ist es wieder, ja. Leider wieder, wo wir drüber reden müssen, welches Team dann mit dabei sein sollte und welches letztlich nicht. Ich bin mal gespannt, wie das letztlich dann vergeben werden wird. Aber ich glaube, ein bisschen mehr Planungssicherheit wäre dann auch für die Vereine ja auch entsprechend gut, dass sie dann schon mit Saisonende wüssten, spiele ich Champions League oder spiele ich European League, weil du natürlich auch frühzeitig Sachen buchen musst, Flüge buchen musst, dein Budget planen musst und so weiter und so fort, weil Champions League ist immer was anderes als European League, gerade auch natürlich was Heimspiele angeht. Also ja, da kommen natürlich in der European League nicht so viele, wie in der Champions League kommen würden. Deswegen, ja. Wieder ein bisschen eine gute Idee gehabt, aber letztlich trotzdem diese Chance ein bisschen wieder verpasst, es rein sportlich auszumachen.
Das ist gut formuliert, ja.
Dann will ich damit, bevor ich was anderes sage, schnell abschließen für heute. Wir hoffen, euch hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns gerne Rezensionen geben. Bei Spotify, iTunes habt ihr die Möglichkeit, uns 5 Sterne zu geben, aber auch gerne konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Schreibt uns, wie gesagt, gerne. Lasst uns gerne eure Meinung bei Social Media da. Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel. Anruf findet uns dort jeweils. Und dann hören wir uns dann demnächst wieder hier bei anderen Mal Talk auf Sport 1.